Bevor es losgeht, gibt's von mir ein fettes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast dankenswerterweise unterstützt. Und ich freue mich darüber besonders, weil ich nämlich schon seit langer Zeit ein großer Fan von den Koro-Produkten bin. Ich bestelle hier zum Beispiel online die Nussmischungen für meine Seminare. Ich liebe die Nussmousse, die Energy Balls, die vegane Bolognese, super lecker und vieles, vieles mehr. Kleiner Frühstückshack von mir an der Stelle, wenn es mal schnell geht. Soll Vollkornbrot mit dem Cashew-Mousse und dann so ein ganz kleines bisschen Biosalz drüber streuen. Super, super lecker und macht ebenfalls lange satt. Ich mag auch die Firmenphilosophie von Koro, denn man legt hier großen Wert auf Qualität und durch die Großpackungen entsteht am Ende viel weniger Müll. Die Produkte gehen direkt vom Erzeuger zu den Verbrauchern, das heißt, es gibt auch keine langen Handelswege. Ihr Lieben habt auch was von dieser schönen Zusammenarbeit. Auf www.korodrogerie.de gibt's mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Der Online-Shop ist riesig, es gibt viel zu entdecken und ich wünsche euch viel Freude beim Stöbern und packe euch natürlich alle Infos und auch den Link nochmal hier in die Shownotes.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe wie immer, es geht euch gut, dass ihr in diesem Moment an einem sicheren und wohligen Ort seid und dass ihr jeden Tag ein bisschen besser lernt, die Welle des Lebens zu reiten. Wir sprechen heute mal wieder über toxische Beziehungen. Dieses Thema ist traurigerweise nach wie vor ein echter Klassiker, obwohl schon so viel darüber gesprochen wurde. Denn niemand ist davor geschützt und oft merkt man es auch lange nicht. Außerdem werden auch die Folgen häufig unterschätzt. Und als ehemalige Langzeitbetroffene weiß ich, dass es immer hilfreich ist, ganz unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Erfahrungen dazu zu hören, um dieses wirklich sehr komplexe Puzzle für sich selbst endgültig aufzulösen und aus diesem Karussell des Schmerzes nachhaltig und für alle Zeiten auszusteigen. Ich besuche in dieser Folge Marleen Spang in ihrer Praxis für Psychotherapie in Hamburg. Marleen ist unter anderem ausgebildet in den Bereichen Traumatherapie und Psychoonkologie und sie hilft Menschen dabei, einen Ausstieg aus Beziehungen zu finden, die schädigend und belastend sind und das ist häufig gar nicht so leicht. Ihre langjährige Erfahrung und ihre wertvollen Erkenntnisse aus ihrem Praxisalltag teilt sie regelmäßig bei YouTube und auf Social Media. Und ich hoffe, ihr könnt aus dieser Folge ganz viele wichtige Erkenntnisse gewinnen. Hallo, liebe Marleen.
Hallihallo, liebe Kati.
Ich freue mich ganz besonders, dass ich dich hier besuchen darf in deinen schönen Räumen, in dieser wunderbaren Praxis hier in Hamburg zu einem Thema, das ja noch gar nicht so lange im Licht der Öffentlichkeit steht. Und du bist eine von den Pionierinnen sozusagen, die auf YouTube versucht, ein bisschen mehr Licht ins Dunkel von sogenannten toxischen Beziehungen zu bringen. Würdest du sagen, dass sehr viel mehr Beziehungen toxisch sind, als wir das vielleicht wahrhaben wollen?
Also da muss ich jetzt ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Also die Menschen, die zu mir kommen, das sind schon sehr häufig Menschen, die sich wirklich in toxischen Beziehungen befinden. Und natürlich ist der Begriff ja, man sagt ja häufig schon so etwas überstrapaziert benutzt. Aber das, was die Menschen berichten, ist wirklich nicht, das kann man nicht mehr nur mit einem, ach, das ist ja eine ungesunde Beziehung betiteln, sondern da muss man wirklich schon das Wort toxisch verwenden. Und ich glaube schon, dass sehr viele Menschen in solchen Konstrukten hängen. Aus Erfahrung weiß ich, dass es manchmal sehr lange dauert, sich das einzugestehen.
Wir werden ein bisschen darüber sprechen, warum das so lange dauert, was es mit den eigenen Biografien zu tun hat. Wir werden ein bisschen darüber sprechen, warum es so schwierig ist, sich daraus zu befreien und warum es so lange dauern kann. Aber vielleicht mal zum Einstieg, ist natürlich gleich mal eine sehr große Frage, nach deiner Erfahrung, persönlich und beruflich, was macht eine Beziehung toxisch?
Also da muss man natürlich so ein bisschen unterscheiden. Ich würde sagen, wenn, also jetzt wirklich zu sagen, eine Beziehung ist richtig toxisch, wenn jemand bewusst manipuliert, also bewusst Taktiken einsetzt, um etwas Bestimmtes zu erreichen, koste es, was es wolle, egal, ob es den anderen verletzt oder nicht. Also spreche ich auch aus eigener Erfahrung, habe ich auch schon erlebt, wo jemand wirklich bewusst versucht hat, den anderen mit Verletzungen klein zu hacken, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Beziehungsweise, was ich persönlich mittlerweile auch als toxisch bezeichne, sind Partner/Partnerinnen in Beziehungen, die ja, ich sag mal, ein sehr destruktives Verhalten an den Tag legen und auch überhaupt keine Bereitschaft haben, an sich zu arbeiten. Mhm. Weil man kann ja gewisse Dinge, also man kann ja ein Verhalten an den Tag legen und auch vielleicht mal daneben liegen oder sich entschuldigen oder sagen, Mensch, irgendwie da war ich jetzt vielleicht mal ein bisschen drüber. Aber dieses nicht einzusehen, dass man selber auch da destruktive Anteile hat oder in gewissen Bereichen noch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung braucht, das bezeichne ich mittlerweile auch schon als toxisch. Mhm. Also so nach dem Motto, ja, komm damit klar, dass ich so bin, wie ich bin.
So bin ich eben. Genau. Du hast gerade schon gesagt, aus eigener Erfahrung, jetzt unterstelle ich dir mal, ohne es zu wissen, aber ich bin ja selbst eine ehemals Betroffene, auch eine kompetente Lady, die sich für das Thema toxische Beziehungen stark macht, hat wahrscheinlich die eine oder andere blutige Nase sich geholt in den letzten Jahren. War das so bei dir?
Ja, in vielen, vielen Jahren. Mhm. Und blutige Nase ist ein guter Begriff, weil also ich tatsächlich so ein breites Spektrum an Toxizität erfahren habe, von auch körperlicher Gewalt bis hin zu eben emotionaler Gewalt, Cholerik, dauerhaftes Fremdgehen. Also da war wirklich alles dabei. Und irgendwann habe ich eben auch diesen Weg gefunden, überhaupt zu diesem Thema. Also was passiert mir da eigentlich ständig? Wie ja dann wahrscheinlich viele auch, ne, die dann irgendwann sagen, so Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann irgendwann gesagt habe, das möchte ich beruflich machen. Das fand ich so faszinierend.
Mhm. Ja. Und das ist ja dann auch eine echte Superpower, ne?
Ja.
Weil jemanden gegenüber zu haben, der darüber gelesen hat, oder ein Gegenüber zu haben, dass das, was eine Klientin oder ein Klient selbst erfährt, auch erfahren hat, das macht dir einen enormen Unterschied.
Ja, absolut. Also auch dieses sich eben wirklich richtig reinfühlen können, das Miterleben, was der andere erlebt, ist ja auch wichtig, weil, wie du ja auch weißt, diese Dynamik aus, naja, ich gehe immer noch mal wieder zurück zum toxischen Partner, dann trenne ich mich wieder, dann gehe ich wieder zurück zum toxischen Partner. Dafür muss man ja auch ein Verständnis haben, ne? Und das weiß man dann, glaube ich, umso besser, wenn man das selber mal erlebt hat. Mhm. Diesen Saugeffekt, ne, der dann oft so eintritt.
Und der dann eine ganz neue Schleife des Schmerzes öffnet, weil wir ja dann ja in so einen endlosen Kreislauf von Selbstverurteilung geraten, den wir ja dann leider auch, muss man sagen, häufig aus dem Umfeld gespiegelt bekommen. Ne? Mhm. Also ich weiß noch, so heißt ja auch ein Kapitel bei mir im Buch zum Beispiel, Mike Huttle, wo hast denn du immer diese Typen her? Mhm. Und nicht nur ich dachte, es ist meine Schuld, dass mir das immer wieder passiert, sondern mir auch mein Umfeld aufgrund von Unbewusstheit oder fehlendem Wissen, zum Beispiel über Bindungstrauma, an dem wir natürlich auch in diesem Gespräch nicht vorbeikommen, immer wieder gespiegelt haben, es muss ja irgendwas mit mir nicht in Ordnung sein, dass mir das immer wieder passiert.
Genau. Die anderen spiegeln einem das oder die anderen suggerieren einem das und man selber denkt es ja auch irgendwann. Genau. Mir stimmt irgendwas nicht. Wieso haben alle anderen gefühlt, alle anderen eine glückliche Beziehung? Warum haben die alle so einen tollen Partner, mit dem klappt das? Oder mit dem werden eben auch ja, gewisse Hürden eben durchlaufen, überstanden. Warum nur bei mir nicht? Was stimmt denn mit mir nicht? Also diese Überzeugung ist halt irgendwann da. Ne? Und das macht das Ganze ja noch schlimmer, weil man sich immer mehr abwertet und sagt, ja, dann habe ich wohl auch nichts Besseres verdient, wenn mit mir irgendwas nicht stimmt.
Mhm. Und das ist ja eigentlich häufig auch schon der Glaubenssatz, der mit dahinter steckt.
Genau, ne? Genau. Mhm. Genau, ich bin zu viel, ich bin zu dies, zu das, zu jenes. Und deswegen lande ich immer bei diesen. Ich kann froh sein, dass ich die überhaupt in eine Beziehung bekomme, diese Menschen. Also da kommen ja Gedankenkonstrukte zustande, wo man dann, wenn man da rausgeheilt ist, irgendwann denkt, was ist das denn gewesen? Ne? Also
und die Heilung dauert lang.
ja, die Heilung dauert lang, beziehungsweise, also ich finde auch, sich in dieses Thema reinzuarbeiten, das dauert ja auch schon so seine Zeit. Das ist ja nicht mit der Erkenntnis getan, aha, okay, es gibt also toxische Beziehungen, sondern man muss ja erstmal gucken, was ist denn das, wie kommen die zustande, sich auch mit diesen Manipulationstechniken zu befassen, das fand ich auch sehr wichtig und da sind mir viele Lichter aufgegangen.
Was sind denn Manipulationstechniken zum Beispiel?
Also ich habe ja auch so ein paar in meinen Podcast-Folgen mal aufgegriffen, also so Klassiker, also natürlich so die klassische Schuldumkehr, ne? Die konnte ich auch immer wieder erleben bei mir in meinen toxischen Beziehungen, ich war immer an allem schuld, oder so Dinge wie auch Future Faking habe ich auch erlebt, also dass so Luftschlösser gebaut werden, Versprechungen gemacht werden, die nie eingehalten werden sollten und auch nie wurden. Ghosting kenne ich auch, also bewusst jemanden zu den Kontakt abzubrechen, um den anderen zu verletzen, nicht um sich zu schützen, um den anderen zu verletzen, in der Erwartung, die wird mir dann schon hinterherlaufen und dann habe ich wieder meine Genugtuung. Also da war einiges dabei und im Nachgang habe ich das natürlich verstanden, was da passiert ist. Ne?
Du hast gerade einen super wichtigen Satz gesagt, den würde ich nochmal gerne hervorheben, nämlich Ghosting, um den anderen zu verletzen und nicht um sich zu schützen. Das finde ich total wichtig, ja. Weil Kontaktabbruch, vor dem, also das ist auch meine Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich arbeite, viele fürchten sich davor, weil sie zu dem Schluss kommen, aber dann mache ich ja genau dasselbe, dann ghoste ich ja genauso. Aber es gibt eine andere Form von Kontaktabbruch, um sich selber zu schützen.
Genau, also die Intention ist ja wichtig. Warum mache ich das? Und ich kann es ja auch ankündigen. Also es gibt ja auch einen respektvollen Kontaktabbruch, indem man das auch ankündigt und sagt, du, jetzt mir reicht's jetzt, ich muss mich jetzt zurückziehen oder wir müssen mal längere Zeit Abstand voneinander nehmen. Das kann man ja auch machen, aber wenn man wirklich bewusst das tut, um den anderen einen reinzuwürgen, so nach dem Motto, ja, die wird sich dann schon wieder melden oder auf allen Vieren angekrochen kommen, das ist natürlich perfide, ne? Perfide Taktik.
Man geht immer davon aus, dass es eher Frauen sind, die Opfer von toxischen Beziehungen werden. Würdest du das bestätigen oder sind die Männer einfach ruhiger und noch nicht so in der Position, dass sie sich trauen, damit sichtbar zu werden?
Also ich kann nur aus meiner Praxis sprechen. Ich habe auch Männer, die in toxischen Beziehungen waren. Und auch, also ich hatte mal einen Klienten, der war dann mit seiner, ich sag mal, toxischen Partnerin in meiner Therapiestunde. Und da hat man also deutlich diese Dynamik zu spüren bekommen. Deutlich die Aussage dieser toxischen Partnerin, ja, sie würde ihn sowieso nicht lieben. Und er, ja, aber neulich hast du doch gesagt, du liebst mich. Also ein bisschen liebst du mich doch. Also da war eine Dynamik zu erkennen, wo man dachte, um Gottes Willen, dieser arme Mann. Aber auch der hatte natürlich seine Geschichte, warum er an so einer Partnerin festhielt. Also ich würde nicht sagen und auch gerade so heute, in der heutigen Zeit nicht mehr sagen, ja, 90% Frauen, 80% Männer. Ich glaube, das hat sich schon so ein bisschen gewandelt. Und ich glaube schon, dass Männer auch immer mehr sich Hilfe suchen in dem Bereich. Vielleicht etwas später als Frauen, weil sie vielleicht länger brauchen, um sich das so ein bisschen einzugestehen. Aber ich glaube schon, dass das sich mittlerweile so auch so relativ die Waage hält.
Das kann man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, finde ich, weil man neigt. Also wir werden ja, vielleicht ist das ein ganz guter Punkt in dem Gespräch, auch über narzisstische Strukturen, narzisstische Strategien sprechen. Und wir gehen immer so selbstverständlich davon aus, auch wenn man sonst so auf YouTube-Videos schaut, der Narzisst ist immer ein Mann und Frauen sind immer Opfer eines Narzissten. Aber das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Und wer zum Beispiel auch die Arbeit von Christian Hemschemeier kennt, ja, der als Mann das selber erfahren hat auf der anderen Seite. Ich glaube nur, die narzisstischen Strategien von Frauen sind einfach anders und sind vielleicht auch noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ne?
Genau, richtig. Also im Grunde genommen tut sich das nichts. Natürlich agieren, ich sag mal, narzisstische oder egozentrische Frauen anders als Männer. Und ich sag mal, wenn es jetzt wirklich um körperliche Gewalt geht, glaube ich, sind die Männer immer noch so in der Überzahl. Aber natürlich gibt es auch gewaltvolle Frauen. Aber die Taktiken und auch diese perfiden Techniken, die so an den Tag gelegt werden in toxischen Beziehungen, da können viele Frauen, glaube ich, also die machen den Männern da nichts vor. Ne? Mhm. Und bei Männern ist ja häufig, oder spielt ja häufig noch so ein bisschen mit rein, also gerade wenn es Beziehungen sind, wo vielleicht, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wo die Frau vielleicht auch finanziell abhängig ist von dem Mann oder in irgendeiner Weise, die wohnen zusammen, dass Männer sich dann häufig auch nicht trauen, da rauszugehen, weil, naja, dann sitzt sie ja auf der Straße oder jetzt hat sie ja auch keinen Job und das kann ich ja auch nicht machen und jetzt hat sie ja auch noch ein Kind. Und also da ist der Verantwortungsgedanke vielleicht so groß, dass Männer sich dann manchmal auch nicht trauen, da rauszugehen. Und vielleicht auch dann kompensieren mit Sucht oder mit irgendwas anderem, um das auszuhalten. Ne?
Hm. Komm, wir machen mal einen kleinen Ausflug in die ersten Lebensjahre.
Ja.
Und ich glaube, das darf sich echt jeder Mensch, der uns jetzt gerade zuhört, bewusst machen. Wenn wir einmal in einer toxischen Beziehung landen, dann kann das passieren. Wenn wir immer wieder in einer toxischen Beziehung landen, ist es ein Muster. Hm. Frage an dich. Glaubst du, dass dieses Muster seine Wurzeln in unseren ersten Lebensjahren hat?
Also ich glaube ja. Und es ist auch wichtig, sich also überhaupt erstmal damit zu beschäftigen, was ist überhaupt ein Bindungsstil, was ist ein Bindungsmuster? Weil ich kenne auch viele Menschen, die das natürlich damit entschuldigen, dass sie immer wieder an ich sag mal, toxische Partner geraten. Naja, in der heutigen Zeit ist das ja so. Heute sind ja alle so. Ist ja alles unverbindlicher geworden und die Welt ist so komisch geworden. Da muss man sich ja mit abfinden, dass man jetzt keinen Partner mehr findet, der besonders aufmerksam ist oder besonders respektvoll. Und ich appelliere immer wieder auch an meine Patienten, beschäftige dich mit dem Thema Bindungsstil, Bindungsmuster. Weil auch wenn die Welt komisch ist, ich muss nicht mit komischen Menschen in eine Beziehung gehen.
Ja.
Ich kann auch mit mir selber eine wundervolle Beziehung führen und habe tolle Freunde oder ein tolles Hobby oder tolle Tiere. Man muss nicht, auch wenn die Welt komischer geworden ist, in einer toxischen Beziehung bleiben.
Ich finde, das ist so ein toller Ansatz. Und es kann jeder googeln, die Bindungstheorie oder die vier Bindungsstile nach Mary Ainsworth und John Bowlby. Es ist so hilfreich, sich mal einzuordnen, was ist denn eigentlich mein Bindungsstil? Mm. Und was habe ich denn an Bindungserfahrungen gemacht, auch in meinen ersten Lebensjahren? Ne?
Genau.
Was sind denn noch Fragen, die wir uns stellen könnten?
Jetzt unabhängig vom Bindungsstil?
Ja.
Ich denke, da ist man dann vielleicht auch mal so ein bisschen daran zu gucken. Und was, also das eine ist ja der Bindungsstil, der dann in der Kindheit auch gebildet wird oder entsteht. Aber was ist dann im Laufe meines Lebens eigentlich passiert? Mhm. Ne? Und da auch zu gucken, da spielen ja auch viele Dinge noch mit rein. Bin ich in der Schule häufig gemobbt worden? Oder was bei mir zum Beispiel in meiner Jugend noch so auch war, da ging es auch ganz viel um, man muss ja schlank sein und man muss sportlich sein. Und wenn man ein bisschen zu moppelig ist, hat man ja auch eh keinen tollen Partner dann verdient, weil man nimmt ja nur, also ein toller, gut aussehender Mann nimmt natürlich eine schlanke Frau. Das war auch in meiner Jugend schon so ein bisschen die Aussage. Also, dass man auch mal guckt, wo ist man da nochmal geprägt worden, ne? Unabhängig vom Elternhaus.
Was natürlich aber auch eine Rolle spielt, ne? Wie auch die Eltern miteinander sind.
Natürlich, klar, die Eltern miteinander sind und natürlich auch, wie die Eltern dann darauf reagiert haben mit meinen Troublen, die ich in meiner Jugendzeit hatte. Ne? Also wenn ich in meiner Jugendzeit nach Hause gekommen bin, oh, die haben in der Schule gesagt, ich bin zu dick. Wie wurde denn darauf reagiert? Ne? Mhm. Was hat die Mutter dann gesagt? Oder wurde man geschützt oder wurde gesagt, ja, nee, stimmt, also eigentlich könntest du auch mal ein paar Gramm abnehmen.
Mhm.
Das prägt ja auch. Es prägt ja nicht nur die Kindheit, es prägt ja auch alles, was danach kommt.
Ja. Und es sind natürlich auch nicht nur die Eltern, sondern es sind Lehrer, es sind Großeltern.
Genau.
Es sind ja, ich glaube, so steht es auch in der ICD, oder? Also bedeutsame Persönlichkeiten,
genau,
die wir dann internalisieren und deren Aussagen wir automatisch für die Wahrheit halten.
Genau, ne? Und spätere Partner natürlich auch, unbewusste Partner. Also alles das sind Prägungen und es ist ja sowieso, es hört ja auch nie auf, sich zu so gut zu reflektieren, wer befindet sich in meinem nahen Umfeld, mit wem habe ich einen engen Kontakt, wer tut mir gut, wer tut mir nicht gut. Das kann man aber auch lernen, ne? Darauf besser zu hören, das besser wahrzunehmen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist mir sehr lange schwer gefallen, weil du sagst, man kann das lernen, dass dadurch, dass ich im Grunde genommen nur so diese eine Ausrichtung kannte, sowohl vom Unterbewusstsein als auch von unserer Biochemie, und die spielt ja auch eine Riesenrolle. Vielleicht sprechen wir da auch drüber, das finde ich nämlich auch extrem wichtig, brauchte ich in den letzten Jahren überhaupt erstmal neue Erfahrungen, um zu wissen, wie fühlt es sich denn eigentlich an, wenn ich im Kreise von sicheren Menschen bin oder wenn ich einen sicheren Partner habe oder eine sichere Freundin. Toxische Beziehungen beziehen sich ja nicht nur auf romantische Beziehungen.
Nee, da kann ich auch ein Lied von singen. Genau, und auch sich zu, also das, die Frage habe ich mir irgendwann mal gestellt, gerade wo du jetzt sagst, wie fühlt es sich an, wenn man einen sicheren Partner hat, auch mal zu gucken, warum finde ich sichere Partner komisch oder warum sind die mir zu langweilig oder warum funkt das da irgendwie nie, wenn die nett waren, aufmerksam, gut aussehen, höflich, warum waren die langweilig? So irgendwann kommt man ja auch mal an den Punkt zu überlegen, Mensch, immer wenn da so ein Typ sich um einen bemüht und der ist klasse und sieht gut aus, warum finde ich den eigentlich langweilig?
Und warum? Was glaubst du?
Ne, also ich kenne so die Aussage von vielen, ja, da fehlt so der Kick. Und dann sich zum Beispiel zu überlegen, wozu brauche ich eigentlich immer diesen Kick? Und was ist eigentlich der Kick? Ne? Und da sind wir ja auch wieder im Bereich der Biochemie, ne? Diese Dopaminsucht quasi, ne? So dieses immer Abenteuer, aufregend. Und sich zu fragen, oh, wann meldet er sich und wann schreibt er? Und schreibt er überhaupt noch dieses Adventure-Feeling, warum man das mit Liebe verwechselt? Warum das eigentlich mit Liebe eigentlich gar nichts unmittelbar zu tun hat?
Das ist immer so ein Moment in meinen Seminaren, wo ich in die großen, enttäuschten Augen meiner Seminarteilnehmerinnen schaue und Seminarteilnehmer, wenn ich sage, wisst ihr, der Zustand des Verliebtseins, also jeder Psychologe weiß das, dass es eigentlich ein Zustand von Geisteskrankheit ist und dass man das eigentlich nicht wirklich ernst nehmen kann. Und es sind starke Stressreaktionen des Körpers.
Genau.
Und ich habe mal vor vielen Jahren in der Emotion ein Interview gelesen mit einer Psychologin, die gesagt hat, eigentlich gibt es so einen Aspekt, an dem man sich ganz gut orientieren kann. Je stärker unser Körper auf ein Gegenüber reagiert, durch Ausschüttung von Noradrenalin, Cortisol, Adrenalin, Dopamin, umso sicherer können wir sein, dass wir da ein Gegenüber haben, das unser Unterbewusstsein vermutlich an unsere dysfunktionalen Erfahrungen in der Kindheit erinnert. Und die hat gesagt, laufen Sie, solange Sie noch können.
Das sagt ja auch der Christian Hemschemeyer. Ich kenne ihn natürlich auch, der ist ja auch aus Hamburg. So schön, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Ne? Also da kommt mir immer so der Spruch wieder in den Kopf. Weil ich finde, der ist so wahr. So dieses, das kennt man ja auch. Ne? Ach, er ist es, endlich habe ich ihn gefunden. Und es ist perfekt. Und so muss sich das anfühlen. Und ich höre das manchmal auch heute noch von Freunden, wenn die dann wieder irgendwie jemanden im Internet kennengelernt haben, und das passt so gut, wo ich immer denke, ja, um Gottes Willen. Ich bin mal gespannt, wie das in 4 Monaten ist. Warte mal erstmal mal ab.
Leider. Und ich habe doch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir echt über Liebe auf einer sehr tiefen Ebene sprechen, dann beginnt es eher leise und eher langsam. Und das sagt der Hemschi ja auch.
Ja, unspektakulär.
Und ganz unspektakulär.
Genau.
Und ich hau mir dann auch mal auf die Finger, wenn ich so ein Gegenüber habe, das mir so ganz begeistert. Ich habe auch gelernt, mit Begeisterung vorsichtig zu sein. Mir so ganz begeistert erzählt, dass es Zoom gemacht hat. Dass ich dann denke, 4 bis 7 Monate, schätze ich.
Ja, wenn überhaupt.
Und wenn überhaupt. Und dann geht das Ding hoch.
Genau.
Und ich weiß, ihr Lieben, wenn ihr uns jetzt zuhört, das tut ein bisschen weh. Aber das hier ist auch kein Sugarcoating-Podcast. Und ich finde, es ist wirklich absolut notwendig, diese Dinge zu wissen. Also die eigene Biochemie im Körper zu verstehen.
Genau.
Um uns auch in Zukunft vor immer wieder neuen, verletzenden Erfahrungen zu schützen.
Genau, weil also die Biochemie, die verblendet uns so sehr, das ist ja auch schwierig. Also da, zum einen, ne, was du gerade gesagt hast, kommen wieder die Hormone ins Spiel und in dem Moment bewusst zu bleiben, so halt, stopp. Auch wenn ich jetzt gerade gefühlt auf Wolke 7 bin, ich muss bewusst bleiben, ich muss mir nochmal ganz genau vor Augen halten, das sind nur die Hormone, das ist nur irgendwas, was im Unterbewusstsein angeregt ist und ich glaube, das fällt unwahrscheinlich vielen unwahrscheinlich schwer.
Klar.
Weil ja auch der Bindungswunsch sehr stark ist und weil natürlich auch viele, zumindest aus meinem Umfeld, auch schon lange einen Partnerwunsch haben und sie finden keinen und sie finden keinen und sie finden keinen. Zum einen ja auch, weil viele sich, gerade Frauen, glaube ich, immer noch in der Mehrzahl, sich dann persönlich weiterentwickeln, auf diesen Weg begeben und die Männer eben nicht. Und umso schwieriger, also umso größer wird ja auch die Kluft. Ja, wer passt denn überhaupt noch zu mir? Ne? Ich will ja nicht mit einem unbewussten Partner zusammenleben.
Ist ja auch nicht ohne.
Genau.
Ja. Und du hast ja eingangs schon gesagt, dass ja die Toxizität eigentlich da beginnt. Und die Frauen, die natürlich versuchen, ihre Partner zu überreden, sich auf den Weg zu machen, die sitzen natürlich auch bei mir in der Praxis. Und wenn aber nur einer die Arbeit macht und der andere nicht, dann geht es wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann sowieso auseinander. Ja. Oder es wird sehr, sehr anstrengend.
Genau, es wird sehr, sehr anstrengend. Und da habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, die Menschen, die dann konsequent auch sagen, ja gut, dann gehe ich meinen Weg weiter ohne den anderen, dass manchmal durch so einen, ich sag mal, Warnschuss der andere dann doch manchmal so ins Überlegen kommt, ob er nicht vielleicht mal ein bisschen an sich arbeitet. Ne? Was das Schlimme ist, eben nachzugeben und zu sagen, ja gut, dann ist mein Partner eben so, ich muss ihn halt so nehmen, wie er ist. Und da, ja, das halte ich auch für schwierig. Also da nicht für sich einzustehen und zu sagen, nee, ich wünsche mir einen Partner, der auch in der Lage ist oder in der Selbstverantwortung ist, auch Teil dieser Reise zu sein. Muss man jetzt ja auch nicht überstrapazieren, aber und dafür auch loszugehen oder das auch wirklich zu seinen Bedingungen zu machen. Und dann merke ich das schon, dass manchmal dann Frauen auch sagen, ja, und jetzt, wo ich meinem Mann gesagt habe, mir reicht's, und wenn er nicht an sich arbeitet, dann war es das, dass dann manchmal so kleine Stupser gemacht werden, ne?
Man muss es halt manchmal ganz loslassen.
Ja. Das muss man leider, ne? Mhm. Genau. Und ich sag mal, kein Mensch hat was davon zu sagen, nö, ich bleib auf der Stelle stehen, ich bin nicht bereit, mich weiterzuentwickeln, weil es bringt ja niemanden weiter, ne? Weil wir geraten ja auch mit unseren eigenen Verhaltensmustern immer wieder an die gleichen Menschen. Also im Endeffekt, sich nicht weiterzuentwickeln, da hat ja keiner was davon.
Mhm. Ich würde gerne noch ergänzen zu der Biochemie, also praktisch ja auch zu unserer Neurotransmitter-Grundkonfiguration unserer Kinder.
Schönes Wort.
Oder? Neurotransmitter-Grundkonfiguration. Ja. Also sprich, der Stress, den wir vielleicht aufgrund von einer dysfunktionalen Familie in unseren ersten Lebensjahren ausschütten, wird ja unser Normal.
Genau.
Und dazu gehört natürlich auch die Ausrichtung des Unterbewusstseins, ne, wo die Biochemie auch mit reinspielt. Das heißt, und auch das darf man sich immer, immer, immer wieder bewusst machen, weil wir vergessen es einfach, das Unbekannte, was ja für Menschen mit einer Tendenz zu toxischen Beziehungen ist, ist immer das Furchteinflößende. Oder?
Genau. Richtig.
Wenn der Schmerz das Vertraute ist, dann gehen wir einfach sofort wieder in den Schmerz.
Ja, genau, ne, weil das ja auch immer so schön gesagt wird, weil man sich eben da sicher fühlt, weil ich weiß, wie ich darauf reagieren kann.
Genau.
Ne? Ich weiß, auch wenn ich dreimal die Woche schreiend vor meinem Ehemann davonlaufe, darin bin ich geübt. Das weiß ich, da kenne ich mich aus. Und das ist ja auch das Schwierigste, auch in der Therapie, dann erstmal die Erkenntnis zu haben, dass es eben so ist, ne, dass das einem dieses Schmerzhafte vertraut ist, aber dann auch den Weg zu gehen, ich gehe jetzt mal in eine andere Richtung, ich ändere jetzt mal mein Verhalten und guck mal neugierig, was passiert. Das ist ja das Schwierige dann. Ne?
Ganz genau.
Zu erfahren, also ich kann ja nur erfahren, wie mir andere Verhaltensweisen auch in die Karten spielen und gut tun, wenn ich den Weg dann aber auch mal gehe. Und das ist nicht so einfach.
Warum ist das nicht so einfach?
Mit deinen Worten. Ja, Stichwort Sicherheit, ne? Komfortzone. Wir wollen ja immer, oder das ist eigentlich, fällt eigentlich in jeder Therapiestunde, ja, aber dann fühle ich mich unsicher oder dann bin ich ja nicht mehr in Sicherheit oder dann werde ich nervös. Viele beschreiben das ja auch so, dann kommt so eine Unruhe. Aber genau darum geht es ja, eine neue Sicherheit zu lernen, also mit einem neuen Verhalten Sicherheit zu kreieren. Nur da muss man natürlich erstmal diesen neuen Pfad gehen und diese Neugierde gegen Angst zu tauschen, das ist das Schwierigste bei den meisten.
Jetzt bist du auch sehr geschult und ausgebildet und kompetent in Sachen Traumatherapie. Und Trauma spielt da natürlich auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Denn Trauma macht uns ja besonders eng und rigide.
Genau, ja, genau. Rigide ist ein gutes Stichwort. Ist auch manchmal ganz witzig, wenn ich so Personen aus meinem Umfeld sprechen höre, wie du so rigide, auch rigide Vorstellungen einer Beziehung haben. Ne? Nur weil sie sich darin eben sicher fühlen, muss der andere so und so sein. Also das ist manchmal auch ganz, ganz spannend, da mal so zuzuhören. Genau, Trauma ist natürlich. Also das ist natürlich das Prägendste überhaupt. Das ist ja noch prägender als jetzt einfach nur irgendwelche Glaubenssätze, an denen ich irgendwie festhalte.
Sehr viel.
Nochmal eine ganz andere Intensität. Was natürlich immer wichtig zu sagen ist, auch nochmal vielleicht an alle Menschen, die hier zuhören und die sich auch auf den Weg machen, vielleicht eine Traumatherapie machen zu wollen, sich wirklich für diese Erfahrung wirklich Zeit zu geben. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen mit Erwartungen in eine Traumatherapie kommen und nach 5, 6, 7 Sessions dann ungeduldig hin und her wippen. Ja, aber immer ist es immer noch so und immer geht es mir noch nicht so viel besser. Das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit.
Ja, ich sag nur 7 Jahre, Leute.
Ja, genau. Ne? Also es lohnt sich, aber es braucht einfach Zeit. Weil wir können ja auch, wir können uns selber ja nicht bewusster machen, als wir sind, oder bewusster hexen, als wir sind. Das ist einfach ein Prozess, der bei dem einen schneller geht als bei dem anderen. Oder manchmal müssen ja auch Dinge erstmal nochmal aufgearbeitet werden aus der Vergangenheit. Vieles wird auch verdrängt, was in der Therapie plötzlich hochploppt, wo viele auch Patienten auch sagen, ach stimmt, ja, das war ja auch noch, stimmt ja, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, was da nochmal angeschaut werden muss. Ne? Und dafür braucht man einfach Zeit.
Diese neuronalen Netze, die wir verknüpfen halt, wenn wir klein sind, die Synapsen und vor allem natürlich verknüpft mit dieser ja ehemals realen Überlebensenergie, dieser gebundenen Überlebensenergie. Mhm. Und das finde ich auch nochmal wichtig rauszuarbeiten, weil na klar, ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, gibt es Glaubenssätze, die kommen ins Bewusstsein. Und dann macht es so plopp. Mm. Und dann sind die einfach weg und tauchen auch nie mehr auf. Man fragt sich dann so, krasser Glaubenssatz, will ich den behalten? Ich glaube nicht. Aber in deinen Worten, auch wenn es gerade so um so innere Überzeugungen geht, wie ich reiche nicht, ich bin nicht genug, ich bin nicht wichtig, war einer meiner ganz, ganz, ganz massiven. Mal durch die Brille von Traumatherapie, warum sind die einfach auch anders zu betrachten als normale Glaubenssätze? Und warum können wir die nicht einfach auflösen?
Naja, zum einen sind ja traumabedingte Glaubenssätze sind ja an Überlebensenergie gebunden. Also wenn ich diesen Glaubenssatz loslasse, dann haben ja viele, erleben die ja eine massive Bedrohung. Es ist ja nicht einfach nur, dass sie sagen, naja, ist jetzt ein bisschen unbequem, sondern sie erleben ja eine massive Bedrohung.
Ja.
Und ich frage manchmal auch Patienten, das hatte ich letztens auch in einer Therapiestunde, gerade was du sagtest, dieses Stichwort, ich bin nicht wichtig genug, dass ich manchmal frage, und was wäre denn, wenn sie wichtig wären? Also gibt es da so einen inneren Verhinderer? Wenn ich dann wichtig bin oder mich wichtig fühle, kommt dann eine neue Angst. Oh Gott, ich werde gesehen. Oh Gott, man nimmt mich ernst. Oh Gott, was sollen die Nachbarn denken? Oder sowas. Ne? Und da ertappen sich manchmal auch viele, dass sie eigentlich gerne einen anderen Glaubenssatz integrieren würden, aber auch Angst vor den Konsequenzen haben. Eine Angst vor einer Wesensänderung. Oh, dann bin ich vielleicht zu selbstbewusst oder zu aufmüpfig. Oder dann biete ich meinem Mann plötzlich Parole. Und nachher trennt er sich denn deswegen noch. Also das spielt manchmal auch eine Rolle, ne? Die Angst vor Veränderung.
Ich finde das Bewusstsein dafür so wichtig, weil natürlich auch Social Media voll ist von du bist genug. Du musst es dir nur oft genug einreden. Du bist genug.
Ja.
Und ich glaube, der Glaubens- oder ich mag da gar nicht von Glaubenssatz sprechen. Das ist ja wirklich eine ja, sehr rigide innere Überzeugung über uns selbst, nicht genug zu sein. Und ich kenne, also bitte schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr zu den Menschen gehört, bei denen es funktioniert hat, aber ich kenne niemanden, der eine so traumaverknüpfte innere Überzeugung wie ich reiche nicht oder ich bin nicht genug durch Mantra aufgelöst hat.
Du? Nee, kenne ich auch niemanden und Es ist immer interessant, die Menschen auch mal zu fragen, also den Spaß mache ich mir manchmal oder ich gebe denen das so als kleine Übungsaufgabe manchmal mit, dass sie mal aufschreiben sollen, wann sie denn gut genug wären, also was ihre Vorstellung von gut genug ist. Und da kommen manchmal die kuriosesten Dinge. Da ist es ja mal, glaube ich, sinnvoller, sich dabei zu ertappen, wie definiere ich eigentlich gut genug, als eben so ein Mantra-Kram da zu fabrizieren, sag ich mal. Ne? Also viel interessanter ist ja zu gucken, ja, wann würde ich mich denn eigentlich gut genug fühlen? Und gibt es überhaupt für mich eine Möglichkeit, gut genug zu sein? Oder habe ich eigentlich immer was an mir auszusetzen? Das ist ja auch mal ganz interessant. Was ist eigentlich gut genug? Es wird ja immer so gesagt, du bist gut genug. Ja, was ist denn das überhaupt?
Und ich frage deswegen nach dem, weil ich glaube oder sicher bin, dass der auch in Kontexten mit toxischen Beziehungen häufig im Hintergrund eine Rolle spielen kann.
Ja.
Warum bleiben Menschen in toxischen Beziehungen?
Gut, zum einen ja auch, da sind wir wieder bei der Biochemie, das hat ja auch der Christian Hemschelmeier ja so schön mal erklärt, diese intermittierende Verstärkung, ne? Also dieses Erleben aus, oh, mein Partner ist so toll und so lieb und so aufmerksam, das genieße ich und dann bupp, werde ich wieder fallen gelassen. Aber ich weiß ja, dass er ganz anders sein kann. Also ich muss jetzt ja nur lange genug aushalten, dann ist er ja wieder ganz so, wie er am Anfang war. Also das ist ja dieses Suchtpotenzial, ne? Was auch in unserem Gehirn, also diesen Cocktail quasi auslöst. Ich will wieder hin zu diesem High-Zustand, ne, zu diesem Glückszustand. Und so lange verharre ich einfach in der toxischen Beziehung, weil ich weiß ja, er kann ja anders sein. Also zum einen, glaube ich, spielt das eine große Rolle.
Oh, das war bei mir auch ganz massiv.
Ja, und natürlich auch, da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Ja, ich finde ja sonst keinen anderen. Heutzutage ist es ja eh so schwer. Ich kann froh sein, dass ich ihn überhaupt habe. Das spielt auch eine große Rolle, ne? Die Angst davor, dann niemanden mehr zu finden oder allein bleiben zu müssen. Also die Angst vor der Bindungslosigkeit. Lieber in einer schlechten Bindung sein als bindungslos sein. Das spielt eine große Rolle. Und was ich eben am Anfang auch schon sagte, dieses eben sich das gar nicht einzugestehen, dass man in einer ungesunden Beziehung ist. Also dieses lange Rumeiern, nee, bei uns ist das nicht so. Das ist, der ist einfach nur so ein bisschen, so ist er halt manchmal, aber nee, toxische Beziehung haben wir nicht.
Glaubst du, dass es immer eine Verleugnung ist? Also, dass es etwas in unserem Unterbewusstsein gibt oder Anteile in uns, die das sehr wohl erkennen? Oder sind wir wirklich manchmal so betriebsblind, dass wir es gar nicht sehen können?
Also, ich glaube, es ist viel Verdrängung. Verleugnen kann auch sein. Es sind ja so zwei unterschiedliche Abwehrmechanismen. Ich glaube, es ist einfach viel Verdrängung. Ich glaube, verblendet. Natürlich gibt es auch Menschen, die immer noch nie was von toxischen Beziehungen vielleicht gehört haben.
Ja, das meine ich. Ne? Die gibt es ja.
Die gibt es auch, na klar. Also die müssen sich natürlich dann erstmal auf den Weg machen, was ist das überhaupt, ne, sich damit zu beschäftigen. Die in meine Praxis kommen, die haben in der Regel immer mal schon irgendwo diesen Begriff zumindest aufgeschnappt. Und aber klar, Verdrängung spielt, also selbst wenn es bewusst ist, dass ich in einer toxischen Beziehung bin, dann neige ich vielleicht trotzdem eine lange Zeit noch dazu, das zu verdrängen, weil ich das eben nicht wahrhaben will, weil ich Angst vor den Konsequenzen habe.
Und ich habe auch das Gegenteil erlebt, dass Menschen zum Beispiel so einen Podcast hören wie diesen jetzt hier und plötzlich fällt so ein Riesengroschen und sie denken sich, fuck, ich glaube, ich bin in einer toxischen Beziehung.
Genau, die kenne ich auch, die Menschen, die dann eben durch das, ja, eben auch manchmal durch Zufall, ne, dass sie irgendwo, genau. Ach ja, stimmt, kann ich mir ja mal anhören, überall wird davon geredet und wenn die dann so ein bisschen tiefer eintauchen, dass sie denken, oh Gott, ne, das ist ja, trifft ja alles auch auf mich zu. Und da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Reaktionen. Die einen, die dann tiefer einsteigen und sich damit beschäftigen, oder dann kommt eben oft die Verdrängung oder Verleugnung, nee, also das, aber so schlimm ist es ja bei uns auch nicht. Ne? Ganz so toxisch ist es ja bei uns auch nicht. Also so toxisch, dass ich mich trennen muss. Das ist so ganz, das sind dann wieder die Zeitpunkte, ne? Es gibt für jeden den Zeitpunkt, glaube ich, an dem er oder sie bereit ist, sich dem Thema wirklich zu widmen. Häufig leider eben dann, wenn auch schon andere psychische Erkrankungen dann mit reinspielen, Angststörungen, Panikattacken, Depressionen, Burnout. Das sind ja häufig auch die Gründe, eine Psychotherapie aufzusuchen. Ne? Also gar nicht mal zu sagen, hallo, ich bin heute hier, weil ich möchte mich von meinem toxischen Partner trennen, sondern ich habe Depressionen, ich habe Panikattacken, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Und dann kommt man irgendwann drauf, ja Mensch, vielleicht an der Beziehung. Ne?
Ja. Ja, also ich erinnere mich da an meine so erste Erwachensphase, wo ich genau das an mir erlebt habe, was du da gerade beschreibst. Und ich wäre in 3,5 Jahren nicht auf die Idee gekommen, dass ich in einer hochtoxischen Beziehung war mit einem sehr, sehr, sehr schwierigen Menschen mit starken narzisstischen Persönlichkeitsanteilen. Und ich wurde immer kränker und ich wurde immer dicker und ich wurde immer unglücklicher. Und ich habe alles in Frage gestellt. Meine Familie, also die habe ich sowieso schon viele Jahre in Frage gestellt, aber da ging es dann nochmal echt um die Wurst. Und ich hätte fast meinen Job gekündigt. Ich habe meinen Freundeskreis in Frage gestellt. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass die Grundursache zu dieser Zeit die Beziehung war. Und dann ist mir aber tatsächlich von heute auf morgen aufgrund einer einzigen Situation das Licht angegangen. Aber die Nachbearbeitung und das Aufarbeiten, Und Aufarbeitung, finde ich, ist ein Thema, über das wir auch unbedingt sprechen sollten. Das begann dann erst die Jahre danach. Mm. Und ich beobachte doch immer wieder, dass das noch sehr unterschätzt wird, wie wichtig es ist, nicht nur Trennung zu verarbeiten in einer Beziehung, die nicht toxisch war, sondern gerade so schädigende Beziehungserfahrungen wirklich aufzuarbeiten, damit es eben nicht nochmal passiert.
Genau. Genau, das zum einen. Manchmal muss man, also ich habe manchmal am Anfang eher so die Aufgabe mit den Menschen, erstmal diese psychischen Störungen zu bearbeiten. Also im Sinne von, wenn jemand jetzt täglich Panikattacken hat aufgrund einer toxischen Beziehung, diese Menschen erstmal zu stabilisieren und zu beruhigen. Ja. Weil die natürlich in erster Linie erstmal denken, mit meinem Körper stimmt irgendwas nicht. Ich habe jeden Tag Panikattacken, klappe zusammen in der Firma oder wie auch immer. Also manchmal muss man erstmal daran gehen, mit denen diese Stabilisierung zu machen, damit die sich überhaupt diesem Thema widmen können. Weil wenn die gar nicht stabil genug sind, dann brechen die völlig zusammen. Ne?
Ja.
Das kommt manchmal noch davor. Also da erstmal an die Störungen, oder was heißt Störung, ist immer so ein blödes Wort, aber an diese psychischen Symptome zu gehen, oder wenn jemand depressiv ist, ne, dass man da erstmal guckt, die Leute wirklich stabil zu machen und dass die in einen bestimmten Zustand auch kommen, wo sie die Kraft haben, dann ja, sich dem Thema Aufarbeitung einer toxischen Beziehung zu widmen. Das kostet ja auch viel Kraft. Ne?
Und was denkst du, welche Rolle, also das ist ja etwas, das Freud schon entdeckt hat, Anfang 1900, dass wir im Grunde genommen so unbewusst immer wieder einen Konflikt unserer Kindheit reinszenieren, um ihn dann endlich aufzulösen. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff reinszenieren, weil es klingt, als würden wir das extra machen, aber das machen natürlich nicht wir, sondern unser Unterbewusstsein. Mm. Spielt das auch eine Rolle bei toxischen Beziehungen?
Ich bin davon überzeugt. Ja, ich bin davon überzeugt. Also es gibt ja auch manchmal diesen ich glaube, das hat auch der Christian Hemschemeyer mal gesagt, wir daten immer unsere Eltern im späteren Leben. Und dann kommen natürlich viele auf die Idee, wieso, aber mein Freund sieht doch nicht so aus wie mein Vater oder meine Partnerin sieht doch nicht so aus wie meine Mutter. Ich sage, das hat damit ja nichts zu tun. Aber letztendlich hat der oder die dann Züge von einem deiner Bezugspersonen. Ne? Oder du suchst da etwas, was du, vielleicht manchmal sucht man ja auch etwas, was man in der Kindheit nicht bekommen hat, wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass das ganz viel damit zu tun hat.
Also sprich, wir suchen entweder Elternteile in den Partnern, die unseren Eltern, die Themen unserer Herkunftsfamilie mitbringen. Oder wir suchen etwas, was wir in der Herkunftsfamilie gar nicht hatten.
Genau, also das Gegenteil. Ne? Also kenne ich auch viele, die sagen, nee, also mein Partner, meine Partnerin ist genau das Gegenteil von meiner Mutter, weil das wollte ich nie haben, ne? Dass die so ist und so. Jetzt habe ich eine, die ist völlig anders, was nicht heißt, dass das gesünder ist, aber das habe ich auch schon häufig erlebt, dass man da dachte so, hui, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was derjenige in der Kindheit so erlebt hat. Ne?
Ja. Sprechen wir über Narzissmus.
Ja, ein inflationär
leider, ja.
Benutzter Begriff, auch das Thema, der ist ein Narzisst und die ist ein Narzisst, da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen.
Danke.
Ne? Weil die ICD-10 ganz klar, oder jetzt haben wir ja den 11er auch bald am Start, vorschreibt, was eben Diagnosekriterien wirklich für eine Persönlichkeitsstörung sind. Ich hab in meiner Praxis auch schon Persönlichkeitsgestörte wirklich gehabt und den merkt man das auch ganz klar an, aber es gibt auch Menschen, die haben einfach wirklich stark narzisstische oder egozentrische Tendenzen, ohne dass sie gleich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben.
Ja.
Das ist nochmal eine Nummer anders, das muss man wirklich unterscheiden. Aber klar, wie soll jemand, der sich damit jetzt nicht beruflich beschäftigt, das unterscheiden? Ne? Man schnappt das irgendwo auf, der ist ein Narzisst und die ist eine Narzisstin und dann wird das so übergestülpt, der Begriff, ne?
Ich habe schon, und es ist ja auch, ich sage das mit höchstem Respekt und auch als ehemalige Betroffene von häufig sehr narzisstischen Partnern, ob da jetzt wirklich ein astreiner Narzisst dabei war, vielleicht. Aber ich würde sagen, vor allem Menschen mit sehr narzisstischen Persönlichkeitsanteilen, und das ist auch meine Überzeugung, dass auch das, was mit Trauma zu tun hat und auch häufig eine sehr, sehr schwere Selbstwertwunde ist, und ich finde es aber auch wichtig, das zu besprechen, weil es eine Zeit gab, ich habe das Gefühl, dass es jetzt momentan sich wieder ein bisschen beruhigt hat, wo gefühlt das ganze Internet nur voller Videos war, an diesen 5 Punkten erkennst du einen Narzissten. So drückst du dem Narzissten richtig einen rein. Das mag ein Narzisst gar nicht. Also so, als wären das irgendwie keine Menschen. Und jeder, wie du schon gesagt hast, ist gefühlt ein Narzisst. Und wir alle diagnostizieren um die Wette und glauben, alles zu wissen. Aber ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen... dass das ein bisschen nachgelassen hat. Und gleichzeitig ist es natürlich auch Fakt, dass Opfer von Narzissmus zu werden auch ein unvorstellbares Leid hervorruft. Also das ist einfach, es ist so ein sehr dünnes Eis, auf dem man sich da bewegt.
Ja? Ja, das stimmt. Also klar, genau. Das, also ich kann mich auch so an die Zeit erinnern, wo das gerade so aufflackte. Ne? Der hat dreimal zu viel auf sein Handy geguckt. Ganz klarer Fall, Narzisst. Oder er hat irgendwie viermal dies und das gesagt. Ganz klarer Fall, Narzisst. Und da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, weil natürlich letztendlich, das ist ja auch ein Stigma. Also so eine Diagnose zu haben, ist ja auch ein Stigma. Denn Persönlichkeitsstörungen sind ja nach wie vor, also in der Therapie, nicht behandelbar, aber schwer behandelbar. Ne? Also diese Menschen sind schwer behandelbar aufgrund eben dieser, das ist ja eine strukturelle Störung. Und das ist schon auch, die können ja auch nichts dafür, dass sie so sind, wie sie sind, auch wenn sie eben nicht angenehm sind im Umgang, aber das hat ja auch seine Wurzeln. Und da einfach vielleicht auch so ein bisschen das zu differenzieren, ne? dass jemand, der wirklich eine Persönlichkeitsstörung hat, das ist nochmal was anderes als jemand, der sich eben, also der starke Prägungen hat. Das ist ja genauso wie zu sagen, alle sind traumatisiert, einige sind es eben nicht, die haben einfach starke Prägungen. Da muss man ja auch ein bisschen aufpassen, ne? Dass nicht jetzt jeder ein Trauma hat irgendwie. Also, es wird immer alles so generalisiert, ne? Das ist immer das Problem.
Haben wir alle narzisstische Anteile?
Anteile, ja. Ja. Wo wir gerade bei den Anteilen sind. Ich arbeite ja auch viel mit der Ego, also mit den Ego-States. Also Anteile würde ich sagen, ja, weil narzisstische Anteile sind ja auch per se nicht jetzt nur schlecht. Die haben ja auch, wie alle Anteile, einen Platz und was Gutes, ne? Dass ich mich durchsetzen kann, dass ich auch für meine Belange einstehe oder dass ich eben auch mal gerne im Mittelpunkt stehe. Also das ist ja nichts Schlechtes per se. Ne? Aber es ist eben, wenn ich wirklich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung habe und andere durch meine bewussten oder auch unbewussten Manipulationstaktiken zugrunde richte, dann wird es ja gefährlich.
Ne? Und dann sind wir natürlich genau in der Pathologie und dann sind wir in der ICD.
Genau, richtig.
Also wenn da richtig eine bewusste Strategie dahinter steckt, dann ist es ja auch fast der sadistische Züge auch, ne?
Richtig, und in der Pathologie sind wir natürlich auch, wenn mein Partner kein Narzisst ist oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, aber ich Panikattacken, Depressionen und sonst was habe aufgrund dieser ungesunden Beziehung. Dann sind wir auch in der Pathologie. Ne? Also mein Partner muss nicht die Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung bekommen, sondern es reicht ja schon, wenn es mir so schlecht geht in dieser Beziehung, dass ich bestimmte psychische Symptome entwickle oder suizidal werde oder so. Das ist ja schon pathologisch genug, um was zu verändern. Ne?
Ich muss sagen, dass so in meiner Geschichte, also die mein Buch gelesen haben, wissen das, wirklich ein Wahnsinnswendepunkt der Moment war, wo ich erkannt habe, dass ich im Grunde genommen für die Menschen, und ich bleibe in der Formulierung, die sehr ausgeprägte narzisstische Persönlichkeitsanteile hatten, auch sehr manipulativ, sehr abwertend, sehr entwertend, dass ich auf eine sehr schmerzvolle Art und Weise trotzdem the perfect match war. Nämlich durch meinen sogenannten Co-Narzissmus oder meinen Komplementär-Narzissmus. Also, dass ich im Grunde genommen genauso manipuliert hatte, indem ich alles ertragen habe. Und da guckt man natürlich nicht so gerne hin.
Genau.
Und das ist ja sicherlich auch hier in der Praxis nicht so ganz leicht.
Der andere soll sich ändern. Das höre ich auch, ist auch häufig ein Anliegen. Was muss ich tun, damit ich mit dem anderen besser klarkomme? Weil die eben nicht hingucken möchten, dass sie im Grunde genommen, ja genau, wie du sagst, durch ihre eigenen Persönlichkeitsstrukturen, abhängige Persönlichkeitsstrukturen, wie auch immer, natürlich genau aus dem Grund bei diesen Menschen bleiben. Ne? Und genau, da hinzugucken bedeutet ja auch, dass man vielleicht an sich die Arbeit tun muss, nicht im Sinne von, ich bin jetzt schuld, sondern wenn ich diesen Weg einschlage und an mir arbeite oder mal da mehr hingucke, dann passiert mir das eben auch nicht mehr. Ne? Und da, das ist ganz schwierig bei vielen. Also, weil die natürlich immer so die leise Hoffnung da ist, naja, vielleicht ändert sich ja der andere noch. Vielleicht muss ich ja nur dies und das und jenes machen oder anders reagieren und dann komme ich besser mit dem anderen klar. Und da, ich glaube, das hattet ihr auch mal in eurem Podcast mit der Verena mal gesagt, da ist es natürlich auch wichtig, dass man als Therapeut oder eben auch Coach, ne, dass man da nicht so unterstützend arbeitet, dass der andere immer wieder von Woche zu Woche so stabil ist, um bei dem anderen noch mehr bleiben zu können, obwohl das eigentlich völlig sinnlos ist, ne, in so einer Beziehung zu bleiben.
Da hat die Verena König die schöne Formulierung benutzt und das sage ich zu meinen Klientinnen auch, wir machen uns zu Komplizen der Umstände.
Genau.
Und ja. Zu mir kommen auch dann Menschen, die im Grunde genommen genau das Anliegen haben, nämlich bring mir bei, wie ich das besser aushalte, genau, zu Hause. Und wenn ich dann aber relativ klar sage, dass ich darin nicht meine Aufgabe sehe, dann kommen die oft auch gar nicht wieder.
Genau, richtig. Das erlebe ich auch häufig. Oder eben auch, dass viele sagen, ich will mich trennen. Dann kommen die einmal und dann, ja, dann haben die vielleicht selber schon die Angst, naja, wenn ich jetzt schon in die Therapie gehe, dann muss ich das ja auch durchziehen. Was soll denn die Therapeutin oder der Coach jetzt von mir denken, wenn ich dann jetzt wieder zurückgehe und komme eben dann nicht wieder, wenn sie merken, jetzt sind sie wieder mit demjenigen zusammen. Tja.
Scham ist natürlich auch ein Riesenthema bei toxischen Beziehungen.
Klar. Natürlich.
Ganz schlimm für die Betroffenen.
Also gerade, wenn sie dir auch vorher vielleicht in einigen Sessions erzählt haben, wie furchtbar diese Beziehung ist und dann in der nächsten Session müssten sie dir sagen, naja, jetzt bin ich aber trotzdem wieder da eingezogen. Das ist ja auch, ja, wie du schon sagst, sehr schambehaftet, ne? Weil wie soll man sich damit fühlen? Mhm. Also in 5 Sessions zu sagen, ich muss da weg und das war alles ganz furchtbar und der hat dies und das und jenes gemacht und in der 6. Session, ja, und trotzdem bin ich jetzt wieder eingezogen. Mhm. Schwierig, ne?
Die Frage, wie lange es dauert, bis man sich aus so einer Beziehung verabschiedet, ist natürlich streng genommen genauso sinnvoll wie die Frage, wie lange dauert eine Traumatherapie. Ich habe mal in einer Dokumentation gehört, das sind allerdings Zahlen aus Amerika, dass dort im Durchschnitt eine Frau 7 Anläufe braucht, um sich aus einer Beziehung mit häuslicher Gewalt zu befreien. Sieben Anläufe. Also das zu der Macht unseres Unterbewusstseins und unserer neuronalen Verknüpfungen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass dieser Mensch zu dumm oder zu schwach ist, sondern da wirken ganz andere Kräfte. Was sind denn deine Erfahrungen, was so Ausstiegsszenarien angeht? Wahrscheinlich ganz unterschiedlich, ne?
Ja, also ich hatte mal eine Patientin, die war auch in einem, ich will mal, also zumindest so dargestellt, toxischen Kontakt. Und da war so sehr spannend, dass die sich immer, also kam in die Therapie und hat dann natürlich erzählt, wie furchtbar dann wieder das Wochenende mit demjenigen war und was dann wieder vorgefallen war. Und dann in der nächsten Session kam sie und hat das alles wieder so schön geredet. Naja, aber es kann ja auch an mir liegen. Vielleicht habe ich das auch einfach falsch interpretiert oder falsch gesehen. Oder naja, ne, ich sollte mich auch nicht so anstellen. Also das war so ganz bezeichnend.
Schön selber gegaslightet.
Ja, genau. Also häufig sind das so Mechanismen, dass viele Frauen dann doch wieder die Fehler nur bei sich suchen oder eben... Ja, vielleicht hat da auch noch eine Schuldumkehr irgendwie stattgefunden, zwischenzeitlich am Telefon. Aber irgendwie war dann nicht mehr der andere der Böse, sondern nee, eigentlich, ich bin einfach nur nicht fähig, diesen Menschen zu handeln oder mit diesem Menschen klarzukommen. Es muss ja wieder an mir liegen. Und das verzögert natürlich eine Trennung. Ne? Wenn ich immer wieder alles, was vorfällt, dann doch wieder schönrede und bagatellisiere, ja, dann ist das natürlich, Gift. Ne?
Ich muss mich nur mehr anstrengen.
Ja. Genau.
Ich muss nur noch mehr aushalten.
Genau. Ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mehr aushalten. Und ich kann froh sein, dass der andere sich noch nicht von mir getrennt hat. Oder, na, eigentlich ist er ja doch nicht so schlecht. Er hat mir ja immerhin auch dann abends noch eine Voicemail geschickt. Also da werden die kuriosesten Entschuldigungen auf den Tisch gelegt. Ja, und da gilt es natürlich trotzdem irgendwie, dass man den Geduldsfaden, ich sag mal, noch irgendwie halten kann und nicht irgendwann sagt so, also jetzt erzählen Sie mir schon zum 570. Mal immer das Gleiche.
Ja.
Das ist ja schwierig. Also die Gratwanderung zu sagen, ich unterstütze das nicht, dass sie hier stabilisiert werden, um da länger auch drin zu bleiben, ist ja auch die wichtige Lebenszeit, die flöten geht. Aber auch selber als Therapeut oder Coach nicht den Geduldsfaden zu verlieren, so im Sinne von, also den hätte ich schon längst über den Jordan geschossen an ihrer Stelle, weil jeder braucht halt die Zeit, die er braucht. Das ist eben nun mal einfach so. Ne?
Ja, da kann man im Grunde genommen nur immer wieder erklären, warum es so schwierig ist und nochmal auf die Neurotransmitter zu gehen und auf diese ganzen Verknüpfungen.
Genau.
Und auch trotzdem finde ich, die Menschen dazu einzuladen, Ich bin ja sowieso überhaupt niemand, der sich groß mit Schuld beschäftigt, weil ich finde, Schuldzuweisungen bringen uns an keiner Ecke weiter. Mm-mm. Aber die Menschen doch zumindest dazu stabilisieren, dass sie verstehen, dass es nicht ihre Schuld ist.
Genau. Richtig. Also darum geht es ja auch gar nicht. Ne?
Genau.
Also es geht ja einfach darum, das Leben ist dazu da, das Bewusstsein weiterzuentwickeln. Ne? Und ich bin an einem Punkt, wo ich eben jetzt gefordert bin, bewusster zu werden. Also mal bewusster hinzugucken, wen angel ich mir da eigentlich immer? Ne? Oder was ist passiert da eigentlich bei mir im Bereich Bindung? Und da geht es nicht um Schuld. Mhm. Und Therapeuten und Coaches sind ja auch nicht dafür da, zu sagen, naja, sie sind ja jetzt selber schuld, dass sie schon wieder in so einer toxischen Beziehung sind. Das ist ja gar nicht mein Auftrag. Ne? Ja. Also darum geht es ja gar nicht.
Mhm. Vielleicht machen wir zum Schluss, weil ich würde so gerne mit etwas Ressourcenreichen aussteigen aus dieser Folge. Nämlich von einem Bild von sicherer Beziehung und von sicherer Bindung und guter, nährender Bindung. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne nochmal von dir ganz persönlich auf Basis deiner persönlichen Erfahrungen und deiner beruflichen Erfahrungen, was sind für dich die Red Flags, wenn wir jetzt jemanden neu kennenlernen? Sind es so diese typischen narzisstischen Strategien mit Lovebombing und Silent Treatment und so? Was sind die Red Flags für dich?
Also ganz weit oben, gar nicht mal nur im Bereich toxische Partner, auch bei toxischen Freunden, ein Störgefühl im Bauch. Das berühmt-berüchtigte Bauchgefühl, da halte ich halte sehr viel davon, weil bei mir war es wirklich, eigentlich, ich kann wirklich sagen, immer so, wenn irgendwie dann im Laufe der Zeit irgendein Störgefühl da war, das war nicht einfach nur so da. Und ich habe das Gefühl, dass viele das übergehen und da wieder sagen, naja, das ist ja wieder, ich habe hier wieder irgendwie das Gefühl so und so, aber das ist bestimmt gar nicht so. Also, dass man da auch gerne mal ein bisschen mehr hingucken darf. Ne? Da muss man mit Gefühlen natürlich immer ein bisschen aufpassen. Wir haben ja auch oft Gefühle aufgrund unserer Prägungen oder aufgrund irgendwelcher Gedankenkonstrukte. Aber ich glaube, wenn das wirklich so aus der Intuition kommt, so, wenn man immer so ein komisches Bauchgefühl hat, also das nicht einfach so abzutun, da ruhig mal hinzugucken. Ich glaube, das ist so das Erste, was ich jedem sagen würde. Und dann natürlich ganz klar Verhalten des anderen. Also vor allem auch mal die eigenen Werte aufzuschreiben, was wünsche ich mir in einer Beziehung und das mal abzugleichen, liefert der andere das eigentlich? Und da geht es ja schon los mit Verbindlichkeit, mit respektvollem Verhalten oder eben auch, wenn ich jetzt dem anderen eine Nachricht schicke, kriege ich eine Antwort, kriege ich keine. So, damit fängt es ja schon an, ne? Mit solchen Dingen. Und viele beschäftigen sich so in der Therapie zum ersten Mal mit dem Thema, was sind meine Werte?
Ja. Und die sind so wichtig, so ein wichtiger Leitfaden, ja, an dem man sich eigentlich entlanghangeln kann. Was genau sind meine nicht verhandelbaren Werte?
Genau.
Und sich das auch zu trauen, das mal zu kommunizieren.
Genau.
Und zumindest mal sich selber gegenüber.
Genau. Ne, und was ich manchmal auch mache in der Therapie, dass die Patienten mal aufschreiben, oder wir machen das oft gemeinsam, warum kann der andere sich eigentlich glücklich schätzen, mit mir zusammen zu sein? Also was bringe ich mit in eine Beziehung an wertvollen Charaktereigenschaften? Und da kommt, manchmal sagen viele, ja, fällt mir nicht so viel ein, aber am Ende der Stunde stehen dann doch ganz schön viele Sachen an der Tafel. Und dann auch mal zu gucken, okay, und das ist mein Geschenk an den anderen. Und was bietet denn der andere? Also bieten jetzt nicht im Sinne von materiell, sondern was für ein Geschenk hat der andere an mich, an wertvollen Charaktereigenschaften? Gibt es da überhaupt irgendwas? Ne? Mhm. Also, und wenn es jetzt nur ist, naja, der kauft mir jeden Monat eine Handtasche, dann,
Aber sonst ist er ein Arsch.
Genau, ne? Und auch abzugleichen. Also wenn ich sehr freundlich bin und sehr zugewandt und empathisch und bin tierlieb oder was auch immer, auch mal zu gucken, kann mein Partner da so Schritt halten? Es muss ja nicht alles gleich sein, aber es bringt mir auch nichts, mit jemandem zusammen zu sein, wo ich das Gefühl habe, nee, der ist völlig konträr, ne? Der ist überhaupt nicht empathisch. Der mag keine Tiere, der mag keine Kinder, der hält auch nichts von Verbindlichkeit oder ist auch nicht immer ehrlich. Und da auch zu sich ehrlich zu sein, will ich das? Mhm. Will ich das?
Mhm. Ich hatte eine echt fast eine magische Begegnung mit mir selbst oder meinem höheren Selbst, was auch immer, in einer meiner letzten toxischen Beziehungen, wo ich eigentlich schon nach 4 Wochen wusste, hier stimmt was gewaltig nicht. Und wo ich mir selber dann im Grunde genommen einen Brief geschrieben habe und mir selber die Frage stelle, willst du das hier wirklich? Mm. bist du dir sicher? Mhm. Das heißt, es gab noch einen Moment von Bewusstheit und von Wachsein. Ich glaube, heute wäre ich an der Stelle weiter, damals war ich es nicht. Aber ich würde wollte dieses Störgeräusch gerne nochmal rausarbeiten. Ich finde den Begriff super, weil ich behaupte auch, als sehr erfahren auf diesem Gebiet, dass wir alle spätestens in den ersten 4 bis 6 Wochen diese Störgeräusche wahrnehmen und denken, das war seltsam. Hier stimmt was nicht. Da hat sie nicht die Wahrheit gesagt. So, das ist unser Instinkt. Wir hätten gar nicht überlebt als Spezies, wenn wir das nicht hätten.
Genau, also manchmal dauert es ein paar Wochen, manchmal hat man es auch sofort. Ich habe das sogar witzigerweise manchmal auch in der Therapie bei Patienten schon erlebt, dass da auch was komisch war und dann war da auch was komisch. Mhm. Also steckt eine ganz andere Geschichte dahinter als das, was vorgetragen wurde. Und da merkt man eben wieder, wie sehr man auch auf diese Störgefühle hören kann. Ne? Also das ist, ist so mein Leitfaden, ist es wirklich geworden. Mhm. Nicht jetzt sofort, also man muss ja auch nicht sofort bei jedem Störgefühl gleich alle Zelte brechen und sofort reagieren, aber man muss es wahrnehmen, genau. Ja. Und ernst nehmen, dass man dieses Störgefühl hat. Ja. Also ich habe das immer gehabt in so Beziehungen und sowas Intuitives, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt da heute Abend nicht oder der ist bestimmt jetzt da und da und da. Bei mir war, ich lag da immer richtig. Ich frage mich nicht, was ich eingebaut habe.
Ich auch.
Ich lag immer richtig.
Ja.
Ich lag immer richtig. Oder wenn irgendwie, ich habe auch mal erlebt, in einer toxischen Beziehung, da lag dann, das war auch dann schon am Ende dieser Beziehung, also ich war eigentlich schon dabei auszuziehen und ich hatte felsenfest dieses Gefühl, da ist schon jemand anders. Also derjenige hatte sich schon anderweitig orientiert und dann weiß ich noch, wie ich dann das Haus oder die Wohnung leerräumte, also quasi meine Sachen dann packte und dann lag da ein Umschlag auf dem Tisch. Ich habe da nie irgendwie die Post aufgemacht oder so, um Gottes Willen, ne? Hat mich gar nicht interessiert. Aber dieser Umschlag, als wenn der da lag und Hände hatte und zu mir gewunken hat, dachte ich, was ist denn mit diesem Umschlag? Und dann du guckst da jetzt rein. Und dann habe ich in diesem Umschlag gefunden Flugtickets mit quasi der neuen, schon bestehenden Partnerin und ihrem Kind, was weiß ich, wohin die geflogen sind. Aber da wurde also schon ein Urlaub gebucht hinter meinem Rücken mit einer neuen Partnerin. Und da habe ich gedacht, ja, interessant, wie es dann doch so Dinge gibt, die man sich irgendwie nicht erklären kann, ne?
Wahnsinn.
Ja.
Eine Erfahrung, ne?
Ja, also sowas habe ich öfter mal gehabt. Oder dass ich irgendwie das Gefühl hatte, Mensch, irgendwie, ich habe das Gefühl, der betrügt mich und bin dann hingefahren, ja, und dann
war es so.
Ne? Also das, ich glaube, und auf solche Dinge, glaube ich, darf man ruhig hören.
Unbedingt.
Ne? Darf man und sich das auch nicht schönreden, sondern das ernst nehmen.
Komm, wir hören auf mit einer sicheren Bindung in einer sicheren Beziehung.
Ja, eine gute Idee.
Oder?
Ja.
Was ist für dich eine sichere, gute, nährende Beziehung?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mittlerweile seit einigen Jahren eine sehr sichere, nährende Beziehung. Und die ist auch zufällig zustande gekommen. Ich habe den nicht gesucht und er hat mich auch nicht gesucht, sondern wir haben uns gefunden. Und das Bezeichnendste ist einfach, dass es geprägt von dieser Leichtigkeit, dass man so sein darf, wie man ist. Natürlich ist eine Beziehung nicht immer nur leicht und jeder hat ja auch seine Themen oder man hat gemeinsame Themen oder die Familie hat Themen. Aber als solches dieses Gefühl, es ist jetzt egal, wie ich rumlaufe oder ob mir jetzt hier ein Zahnpasta-Klecks klebt oder ob die Haare heute nicht gestylt sind. Man hat nie das Gefühl, man muss sich dafür entschuldigen oder man verliert den anderen. Also ich hab diese Verlustgefühle gar nicht.
Mhm.
Ich glaube, dass darum geht es auch, sich der Bindung sicher sein zu können.
Mhm.
Und das hat ja was mit einem Gefühl zu tun, ne? Und nicht nur mit Fakten. Ja, jetzt habe ich endlich den Traummann, weil er ist 1,90 groß oder er hat den Beruf oder fährt das Auto, sondern da geht es ja um ein Gefühl von Sicherheit, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin.
Ein Gefühl von Sicherheit.
Mhm. Oder so ein Erleben von Sicherheit, ne?
Mhm. Ohne Adrenalin.
Ja, genau. Das muss ich auch sagen. Hatte ich auch, also das war kein Strohfeuer oder irgendwas. War ein ganz ruhiges Gleiten in eine Beziehung. Natürlich auch mit Verliebtsein und mit, also das ist ja klar, ne? Wir dürfen ja auch ein paar rosa Wolken haben, aber nicht diese toxischen Wolken. Dieses toxische, Gefühl, ich habe jetzt da irgendwie denjenigen, welchen aus dem Universum gefischt und wir sind die Twin Flames und was es da noch alles gibt, sondern es war alles im normalen Bereich.
Hm. Ja. Richtig schön.
Ja.
Ich danke dir so sehr. Es ist natürlich auch eines meiner absoluten Lieblingsthemen, für die ich losgehe, weil ich einfach selber viel Leid erfahren habe, viel Mitgefühl habe für alle, die sich in diesen Kontexten befinden, ja, egal ob Männer oder Frauen. Und du weißt es selber, es ist ein oft langer Weg daraus, gerade also auch in meiner Praxis sind Klientinnen, heißt es, sage ich ja, die teilweise seit über 30 Jahren in Ehen gefangen sind. Und da dann von heute auf morgen auszusteigen, das schaffen echt nur die wenigsten.
Ja, da geht es ja auch so ein bisschen darum, ich stelle mir das immer vor, wie so eine Rolle ablegen. Ich lege eine Rolle ab, die Rolle der verfügbaren, unterwürfigen, was auch immer, Ehefrau und mich dann eben hin in eine andere Rolle zu begeben. In der muss man sich natürlich auch wohlfühlen. Vielleicht fühlen sich einige auch in diesen Rollen wohl, ich weiß es nicht, und gehen deswegen nicht raus.
Ja, oder sie haben keine Idee davon, wer sie denn dann sind, wenn sie das nicht mehr sind.
Genau, das ist ja auch wieder unbekannt und genau, so dieses Neugierige, ne? So, aber natürlich erlebt man auch nicht das Schönere, das Bessere, das Heilere, wenn man immer in seiner Rolle gefangen bleibt.
Ja.
Also darum geht's, da geht's auch, glaube ich, um viel Mut, ne?
Ja. Marleen, ich danke dir sehr. Folgt ihr bitte auf Instagram. Sie macht ganz tolle Videos, Podcast-Folgen, ganz viel rund um dieses Thema. Ganz wertvoll, was du da in die Welt trägst. Und ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Hamburg begegnet sind.
Ja, hat mich auch sehr gefreut.
Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und wünsche dir nur das Allerbeste.
Danke, danke. Das wünsche ich dir auch.
Und natürlich danke ich zum Schluss, wie immer, euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt, dass ihr ihn bewertet. Ich freue mich immer über positive Rezensionen. Abgesehen davon helft ihr mir dann, noch viel mehr mit Get Happy in die Sichtbarkeit zu kommen. Und dann können diese wichtigen Themen auch noch viel mehr Menschen erreichen. Ich danke euch von Herzen. Nächsten Freitag geht's weiter. Dann freue ich mich auf einen Gast, der schon einmal hier war, nämlich vor knapp 2 Jahren. In diesem vergangenen 2 Jahren ist in seinem Leben unvorstellbar viel passiert. Und weil er ein reflektierter, kluger, warmherziger Geist ist, hat er sich mal wieder viele Fragen über sich und das Leben gestellt. Und diese Fragen teilt er in seinem neuen Buch. Ich freue mich auf den Austausch mit dem bezaubernden Bion Catilatu. Nächsten Freitag stellen wir uns gemeinsam die großen Fragen des Lebens und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt stets neugierig und natürlich gesund. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.